Guten Morgen, liebe Funkfreunde. Hier ist Delta Lima 0 Köln Aachen, DL0 KA mit der Vorankündigung des Köln Aachen Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars@darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr.
Heute ist Sonntag, der 24. September 2023 und wir sind wieder mit interessanten News auf Sendung. Am Mikrofon sind heute Frank, DH2KF, Markus, DG1KMW und SWL Jenny. Wir wünschen euch einen guten Empfang und freuen uns über eure Bestätigungen. Das Bildungszentrum für Weltraum- und Umweltforschung an der Sternwarte Bochum lädt für den 21. Oktober zur Retro-Veranstaltung 40 Jahre C64 ein, berichtet die Sternwarte auf ihrer Website. Der Commodore C64, seines Zeichens meistverkaufter Homecomputer der Geschichte, kam im Januar 1983 auf den deutschen Markt und wird somit 40 Jahre alt. Die späten 1970er bzw. die frühen 1980er Jahre waren eine Zeit, in der die Landung auf den Mond und Jupiter oder die Invasion von Außerirdischen aus dem Weltall regelmäßig im heimischen Wohnzimmer präsent waren. Raumschiffe erschienen auf dem heimischen Fernseher und ferne Galaxien waren über die Homecomputer dieser Zeit leicht erreichbar. Vor Ort will man anlässlich des Jubiläums die 80er und frühen 90er Jahre nochmals lebendig werden lassen und lädt alle Computerbegeisterten zu einem Space-Event der besonderen Art ein. Vom Kindergartenkind bis zu den Senioren sind alle herzlich willkommen. Die Sternwarte lädt in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ins Radom ein. Die Adresse lautet Obernbergstraße 6 in 44797 Bochum. Noch in diesem Jahr bietet der Ortsverband Leverkusen Golf 11 Amateurfunklehrgänge sowohl für Einsteiger als auch für diejenigen an, die Klasse A erreichen möchten. Das lesen wir auf der Webseite funklizenz.de. Unsere Unterrichtsmethode basiert auf den Büchern von Eckhard Moltrecht, DJ4UF, in Verbindung mit den Lichtblicken von Günther Lindemann, DL9HCG und den derzeit gültigen Fragenkatalog der Bundesnetzagentur. Wir vermitteln das Wissen, um die staatliche Prüfung bei der Bundesnetzagentur zu bestehen. Der Infoabend findet am Donnerstag, den 19. Oktober um 18 Uhr in der Schlangenhecke 3 in 51381 Leverkusen statt. Der E-Lizenzkurs findet einmal wöchentlich, donnerstags, in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr statt. Der A-Lizenzkurs findet einmal wöchentlich, dienstags, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr statt. Geplant ist eine Dauer von 6 Monaten bis Ende März 2024. Weitere Informationen findet man auf der Webseite funklizenz.de. Unter dem Titel Langwellenradio-Fans beklagen schwindende Frequenzen veröffentlichte die britische BBC am 5. September einen längeren Beitrag auf ihrer Internetseite. Lesen wir in der Facebook-Gruppe des DARC. Dem Bericht zufolge sendet die BBC weiterhin Radio 4 auf Langwelle sowie Digitalradio, UKW und online. Die getrennte Ausstrahlung von BBC-Radioprogrammen auf Langwelle wird jedoch im März nächsten Jahres eingestellt. Die langfristige Zukunft der BBC-Langwellenprogramme ist alles andere als sicher, so der Bericht. Noch in den späten 70ern gab es Dutzende Langwellensender, die auf Sendung waren. Heute ist lediglich eine Handvoll geblieben. Der BBC-Bericht verweist auf verbleibende Sender in Rumänien, Polen, Algerien, Marokko und der Mongolei. Die BBC habe bisweilen noch nicht bestätigt, wann genau sie die Langwellenübertragungen einstellen wird. Das Privatunternehmen Akiva sei Eigentümer und Betreiber des Senders Droitwich in Worcestershire sowie zweier weiterer Sender in Schottland. Alle drei senden Radio 4 auf der Langwellenfrequenz von 198 kHz. In einer Erklärung von Akiva heißt es, die derzeitigen Langwellennetze sind seit 36 Jahren in Betrieb und sind sehr energieintensiv. Zudem verweist man auf erhebliche Investitionen, die für einen weiteren Betrieb nötig seien. Einige Berichte zufolge sei der Unterhalt des Langwellendienstes zu teuer geworden, vor allem angesichts der hohen Energiepreise, so der BBC-Bericht.
Am Mikrofon ist nun Frank, Delta Hotel 2, Kilo Fox. Liebe Notfunker, am 9. September 2023 haben einige aus den Notfunkkreisen im Distrikt Golf Winglink-Verbindungen auf dem 60-Meter-Band über ein bemannt in Betrieb genommenes E-Com-Gateway aus dem Notfunkkreis Rhein-Sieg-Kreis rechtsrheinisch getestet. Schreibt uns Edgar, Delta Hotel 9, Bravo Mike. Notfunkreferent des Distriktes Golf. Die Versuche wurden teilweise auch aus schwierigen Haiflangen heraus erfolgreich aufgebaut. Zu den Übertragungen gehörten klassische E-Mails wie auch der Abruf von Wettervorhersagen via Kurzwelle. Das dabei verwendete Equipment bestand aus einer Antenne, HF-Kabel, Laptop, Kurzwellentransceiver 20 Watt HF, Interface und Akkumulator. Alles zusammen passte bequem in den Kofferraum des PKWs. Damit zeigt sich, wie einfach und zuverlässig eine Kurzwellenverbindung eingerichtet werden kann. Weitere Ergebnisse wird die distriktsweite Notfunkübung am 2. Dezember 2023 zeigen. Und hier noch ein ausführlicher Bericht zum Winlink-Test der Notfunkgruppe Rhein-Sieg rechtsrheinisch. Liebe Notfunkinteressierte, über die Möglichkeit mit VaraChat auf UKW mit Zielsetzung auf minimale Ausrüstung wurde bereits Ende Juni berichtet. Nun hat die Notfunkgruppe Rhein-Sieg rechtsrheinisch die Funkausrüstung mit einem Winlink-Gateway erweitert und im Zeitraum 8. September bis 10. September 2023 vom OV-Heim des OV-7-Gebirges Golf 25 auf 60 Meter im Distrikt Golf ausgiebig und erfolgreich erprobt, schreibt uns Hans Hubert, Delta Hotel 1, Hotel Hotel Romeo, OVV des Ortsverbandes Golf 25. In den letzten Wochen hat OM Gerald, Delta Lima 3, Kilo Golf Sierra, ein kompaktes und zugleich auch portabel einsetzbares Technikpaket realisiert, das mit 12 Volt DC betrieben wird. Das Kernstück ist ein Mini-PC vom Typ HPT630, das mit entsprechender Software für den Betrieb eines Winlink-Gateway auf Kurzwelle als auch für VaraChat eingerichtet ist. Die Peripherie besteht aus einem Retevis RT95 Dualband 2 Meter 70 cm. Für Kurzwelle eignet sich jeder Kurzwellentransceiver mit CAT-Steuerung, sofern er von WL unterstützt wird. Hier wird ebenfalls das erwähnte oder bewährte Eigenbau-Audio-Interface eingesetzt, um die Realisierungskosten minimal zu halten. Die Anbindung ans Internet ist über folgende Technologien möglich: LAN, WLAN, zum Beispiel auch Hotspot vom Smartphone, 4G und 5G Mobilfunkmodem oder 5 GHz Richtfunk. Das Gateway ist unter dem Rufzeichen Delta Lima 0 Sierra Tango Alpha registriert. Es ist nicht vorgesehen, das Gateway permanent zu betreiben, sondern nur zu Übungszwecken oder bei einer möglichen Notsituation zu aktivieren. Weitere Informationen auch zu den angewendeten Antennenlösungen sind auf der Webseite des OV7-Gebirge unter Notfunk verfügbar. Wer sich für die Notfunkgruppe Rhein-Sieg rechtsrheinisch interessiert, meldet sich bitte bei OM Gerald, Delta Lima 3, Kilo Golf Sierra unter dl3kgs@darc.de. Auf der Webseite des DARC lesen wir, dass belgische Funkamateure Privilegien im 40 MHz Band erhalten haben und schließen sich damit zu den Funkern in Südafrika, Slowenien und Irland mit 8 Meter Zugang an. Die belgische Regulierungsbehörde BIPT teilt den Amateurfunkverband UBA mit, dass Funkamateure der Klasse A der HARREC-Lizenz bzw. HAREC-Lizenz den Frequenzbereich 40,660 bis 40,690 MHz auf sekundärer Basis nutzen dürfen. Die Leistung ist auf 5 Watt ERP begrenzt. Die Bandbreite der Aussendungen darf 3 kHz nicht überschreiten. Die Funkamateure sind außerdem verpflichtet, ein Log zu führen und es der Regulierungsbehörde am Jahresende vorzulegen. Die UBA hatte vor einiger Zeit beim BIPT eine Petition eingereicht, um diese begrenzten Teil des Bandes für die Nutzung durch Funkamateure freizugeben. Nach einer Konsultationsphase wurde damit gerechnet, dass die Regulierungsbehörde dieses befürworten würde. Weitere Informationen findet man auf der UBA-Webseite.
Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist jetzt Markus, Delta Golf 1 Kilo Mike Whisky. Die französische Strahlenaufsicht setzte Apple 2 Wochen Frist, schon verkaufte iPhone 12 zu überarbeiten, lesen wir in der Facebook-Gruppe des DAEC. Das Smartphone sende zu starke elektromagnetische Wellen aus. Während Apple in den USA sein neues iPhone 15 vorgestellt hat, droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12. Wegen zu hoher Strahlung. Die französische Strahlenaufsicht ANFR erklärte, das Modell sendet elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen. ANFR habe den Technologiekonzern Apple angewiesen, das iPhone 12 ab sofort aus dem Verkauf zu nehmen und bereits verkaufte Modelle zu überarbeiten, um sie in Übereinstimmung mit der Norm zu bringen. Apple hat nun 2 Wochen Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls müsse das Unternehmen die Geräte zurückrufen, hieß es in einer Erklärung auf der Webseite des ANFR. Apple sagt auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, das iPhone 12 halte die erforderlichen Grenzwerte ein und Apple werde weiterhin mit der französischen Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten. Viele Länder haben Grenzwerte für die erlaubte Strahlung von Mobiltelefonen festgesetzt, um schädliche Auswirkungen für die Gesundheit zu vermeiden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt indes auf ihrer Webseite, dass in zahlreichen Tests keine gesundheitlichen Schäden, Auswirkungen durch die Nutzung von Mobiltelefonen nachgewiesen werden konnten. In der Südwestpresse lesen wir, dass seit langer Zeit keine Menschen mehr auf dem Mond waren. Mit den Artemis-Missionen sollen dort wieder Menschen landen. Über 50 Jahre liegt die letzte bemannte Mondmission zurück. Doch das soll sich nun in diesem Jahrzehnt ändern. Denn das Artemis-Programm der NASA will wieder Menschen auf unserem Trabanten bringen. Dieses Mal werden sowohl die erste Frau als auch die erste Person of Color auf dem Mond landen. Momentan läuft die 2. Stufe, die Artemis 2. Mit den Artemis-Missionen wird die NASA laut Website die erste Frau und die erste Person of Color auf den Mond bringen. Es sollen innovative Technologien eingesetzt werden, um mehr von der Mondoberfläche zu erforschen als je zuvor. Dabei soll mit kommerziellen und internationalen Partnern zusammengearbeitet und die erste langfristige Präsenz auf dem Mond aufgebaut werden. Die Erkenntnisse sollen dann genutzt werden, um den nächsten großen Schritt zu tun, die ersten Astronauten zum Mars zu schicken. Die NASA will zum Mond zurückkehren, um wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, wissenschaftliche Vorteile zu erzielen und eine neue Generation von Entdeckern zu inspirieren, die Artemis-Generation. Nach der 1. Stufe sollen während Artemis II 4 Astronauten den Mond umkreisen, um erstmal die grundlegenden Fähigkeiten der NASA im Bereich der bemannten Raumfahrt zu erproben. Dies geschieht mit Hilfe der Space Launch System Rakete und des Orion Raumschiffs, die nun erstmals mit Besatzung getestet werden. Der rund 10-tägige Flugtest legt den Grundstein für künftige Mondmissionen. Artemis II baut auf dem Erfolg der unbemannten Artemis I im Jahr 2022 auf, bei der Ingenieure erstmals die Leistungsfähigkeit der neuen Megamondrakete der NASA getestet und das Orion-Raumschiff bis an seine Grenzen gebracht haben, um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie es sich in der rauen Umgebung des tiefen Weltraums während einer 1,4 Millionen Meilen langen Reise zum Mond und zurück funktioniert. Der Commander dieser Mission wird Reit Weismann sein. Zusammen mit dem Pilot Victor Glover und dem Missionsspecialist Christina Hammock, Koch und Jeremy Hansen startet der Flug voraussichtlich im November 24. Stefan Scharfenstein, OVV-Ortsverband Bad Honnef, Golf 09, schreibt uns, dass im November 2023 wieder ein Ausbildungslehrgang zum staatlich geprüften Funkamateur der Klasse E stattfindet. Der Amateurfunk bietet nicht nur die Möglichkeit, weltweit mit anderen Funkamateuren zu kommunizieren, sondern eröffnet einem auch viele neue Wege, sich technisch weiterzubilden und aktiv das Hobby zu leben. Zwar darf jedermann ein Amateurfunkgerät haben, aber bedienen dürfen nur diejenigen, die besondere Kenntnisse und eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit personengebundenen Rufzeichenzuteilung besitzen. Der Lehrgang beginnt am 6. November 2023 um 19 Uhr in der THW-Unterkunft Quellenstraße 2 in Bad Honnef. Zu bezahlen sind 50 Euro und ein Internetzugang sowie eine gültige E-Mail-Adresse sind Voraussetzungen für die Teilnahme. Vermittelt werden zum Beispiel technische Kenntnisse und Gesetzeskunde, begleitet von funktechnischen Experimenten. Der Lehrgang soll im April 2024 nach ca. 20 Seminarabenden mit der Prüfung bei der Bundesnetzagentur in Dortmund enden. Nach bestandener Prüfung hat man die Vollmitgliedschaft im DAC, dem größten Verband von Funkamateuren in Deutschland, mit 34.000 Mitgliedern, die die Interessen der über 70.000 Funkamateure in Deutschland vertritt. Außerdem ist der DAC die drittgrößte Amateurfunkvereinigung weltweit. Der Informationsabend zu diesem Lehrgang ist am Montag, den 23. Oktober 2023 von 19:30 bis 21 Uhr in der Quellenstraße 2 in Bad Honnef. Interessierte sind herzlich willkommen und können direkt die Funkanlage in Bad Honnef kennenlernen und ausprobieren. Weitere Informationen findet ihr auf der Internetseite des DRC. Anmeldungen zum Lehrgang könnt ihr auch direkt an Stefan Scharfenstein senden an deltajuliet5kiloxray@drac.de.
Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist nun wieder SWL Jenny. Heute zum Herbstbeginn sendet uns Tom DF5JL einen ausführlichen Wetterbericht. An diesem Wochenende beginnt der Herbst astronomisch gesehen und zwar am 23. um 6.50 Uhr UTC. Denn am Samstag zur Tag- und Nachtgleiche überquert der subsolare Punkt, der Ort, über dem die Sonne im Zenit steht, also genau senkrecht, den Äquator. Die Sonne wandert somit von der Nordhalbkugel der Erde auf die Südhalbkugel. Laut astronomischer Definition markiert dieser Moment den Beginn des Herbstes nördlich des Äquators und den Beginn des Frühjahrs südlich davon. Mit dem Ende des Sommers wandert auch die für die Kurzwellenfernausbreitung so wichtige F2-Region in der Ionosphäre in größere Höhen. Überhaupt sieht es derzeit auf den Bändern gut aus. Auf den Amateurfunkbändern waren von 20 bis 10 Meter Signale aus Australien und Ozeanien zu hören. Die beste Chance dafür ist derzeit morgens über den langen Weg auf dem 20 Meter Band gegeben. Auch Tuvalu im Pazifik war am Freitag um 8 Uhr UTC auf 17 Metern zu hören. Aber auch Rundfunkenthusiasten kommen in den Down-Under-Genuss. Auf 15.460 kHz sendet beispielsweise von 9.30 Uhr bis 10 Uhr UTC samstags und sonntags Reach Beyond Australia aus Kununurra an der Grenze von Western Australia und dem Northern Territory auf Japanisch. Oder täglich nachmittags in Burmesisch von 15 bis 15.30 Uhr UTC auf 11.825 kHz. Wie erwartet ist auch die Sonnenaktivität in den letzten Tagen wieder angestiegen. Am Donnerstag sogar bis auf 168 solare Fluxeinheiten. Und auch die solare Flareaktivität nahm zu. Besonders aktiv ist die Region 3435 mit einem M8-Flair am Mittwoch und einem M9-Flair am Donnerstag. Das führte zu Mögel-Dellinger-Effekten über dem Atlantik, die bis hoch ins 17-Meter-Band zu spüren waren, jedoch nur etwa eine halbe Stunde anhielten. Zwei Tage zuvor, am Montag sowie am Dienstag, trafen zwei heftige Stoßwellen im Sonnenwind das Erdmagnetfeld. Der K-Index stieg am Dienstag auf 6, mancherorts sogar auf 7. Polarlichter wurden aus Schottland, Skandinavien sowie aus Nord- und Mitteldeutschland gemeldet. Die Folgen waren deutlich auf den Bändern spürbar. Am Dienstag blieb die F2-Muff für eine Sprungentfernung von 3000 Kilometern unterhalb der 20-Megahertz-Marke, gemessen an der Io-Sonde Julirsruh auf Rügen an der Ostsee. Nachts fiel dort der Wert auf unter 5 MHz, doch die eingeschränkten Kurzwellenbedingungen waren nur von kurzer Dauer. Bereits am Mittwoch war schon fast wieder alles im Normalbereich. Der Blick nach vorne auf das Wochenende verspricht kein super DX-Wochenende. Für Samstag und Sonntag gilt eine leichte geomagnetische Sturmwarnung. Die NOAA prognostiziert, dass ein oder vielleicht sogar zwei koronale Massenauswürfe voraussichtlich nahe an der Erde vorbeiziehen werden. Obwohl keines dieser Ereignisse direkt auf die Erde gerichtet zu sein scheint, könnte eine Kombination aus diesen beiden dennoch einen geomagnetischen Sturm mit K gleich 5 auslösen. Auch gelten weitere vereinzelte mäßige Eruptionen auf der Sonne als wahrscheinlich. Dazu kommen wohl schnelle Sonnenwinde aus koronalen Löchern. Ab dem 24. oder 25. September sollte aber die geomagnetische Aktivität allmählich wieder auf ein ruhiges bis moderates Niveau zurückfallen. Nächste Woche dürfen wir insgesamt mit Fluxwerten von 160 bis 150 Einheiten rechnen, so die Weltraumwetterbeobachter der US-Luftwaffe. Bei einem einigermaßen ruhigen Magnetfeld öffnen damit die oberen Bänder bis 21 MHz stabil. In der zweiten Tageshälfte steigt die Muff stundenweise sogar auf über 25 MHz. In der ersten Nachthälfte bleiben die Bänder bis rund 15 kHz geöffnet, bis 10 MHz die ganze Nacht durch. Dass übrigens plötzlich Veränderungen in der Ionosphäre, die durch Sonneneruptionen oder sogar den Sonnenauf- oder Untergang verursacht werden, die empfangene Trägerfrequenz von Zeitzeichen, zum Beispiel Normalfrequenzsendern wie WWV, verschieben können, darauf weist zurzeit ein Webbeitrag der niederländischen Amateurfunkvereinigung Veron hin. Sonneneruptionen anhand der sogenannten Doppler-Shift-Methode zu erkennen. Auf diese Weise gelang es Brian Curtis, KI8KY, aus Michigan am 20. Juni diesen Jahres eine starke Sonneneruption der X-Klasse zu dokumentieren. Er überwachte die Frequenz und Feldstärke des kanadischen CHU-Zeitstandardsenders, der auf 7850 kHz sendet. Während einer Sonneneruption der X-Klasse konnte er die daraufhin entstehende Dopplerverschiebung aufzeichnen. Die Trägerfrequenz von CHU wurde bis zu 5 Hz verschoben. Dem liegt eine einfache Erklärung zugrunde. Wenn Strahlung einer Sonneneruption auf die Erdatmosphäre trifft, ionisiert sie die oberen Luftschichten. Dadurch wird die Ionosphäre unseres Planeten vorübergehend etwas dicker. Und infolgedessen verändert sich die Trägerfrequenz eines Funksignals, wenn es die Ionosphäre verlässt, da sich der Reflexionspunkt durch die auftreffende Strahlung der Sonneneruption bewegt. Kurzwellensender wie WWV, WWVH und auch CHU senden eine Trägerfrequenz mit Frequenzstabilität in Atomuhrqualität. Daher sind diese Frequenzstandardstationen perfekte Quellen für die Dopplerüberwachung. Eine kleine Verschiebung der Trägerfrequenz ist bereits leicht messbar. Wer den Artikel von Johann Evers, PE1 PUP, nachlesen möchte, kann dies natürlich im Internet finden. Es folgen die Termine. 24.09. der DARC beim Dormagener Michaelismarkt. 25.09. Jahreshauptversammlung Golf 73. 19.10. Informationsabend zum Amateurfunklehrgang Leverkusen Golf 11. 21.10. Retro-Veranstaltung 40 Jahre C64 in Bochum. 21.10. Vortrag 50 Jahre Farbfernsehen Kukutek Museum Hilden. 21.10. Notfunk-Sprechfunk-Seminar in Leverkusen. 23.10. Informationsabend zum Amateurfunklehrgang Bad Honnef Golf 09. Bitte schickt uns eure Termine, Terminverschiebungen oder andere interessante Beiträge an kars@darc.de. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die 38. Kalenderwoche 2023. In der Redaktion war ich, SWL Jenny, und in der Produktion das gesamte Team Bonn 1. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang und wünschen euch noch eine angenehme Woche. Das Rundspruchteam freut sich, euch zur nächsten Ausgabe des Köln-Aachen-Rundspruchs nach der Herbstpause am Sonntag, den 29. Oktober 2023, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf, wie gewohnt, viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite köln-aachen-rundspruch.de. 73 und AWDH, euer Köln-Aachen-Rundspruchteam.